Sind wir ready? Es fühlt sich gerade so an, als hätten wir noch was vergessen.
Nee, jetzt geht's ja endlich mal los. Endlich mal loslegen und starten, damit der Tag richtig beginnen kann, wa?
Geil. Emily, auf einer Skala von 1 bis 10, wie schnell sprichst du von verliebt sein?
Lisa, eine wirklich gute und irgendwie sehr schwierig zu beantwortende Frage, muss ich mal sagen.
Okay.
Wie schnell? Also eine 10 wäre sehr, sehr schnell oder wäre eine 1?
Nee, eine 10 ist volle Kalütte und los.
Wie schnell ich von verliebt sein spreche? Nicht so schnell tatsächlich. Nee. Ich denke, ich gehe einfach mal mit einer 4. Jetzt werden die Drahtis denken, ach du Heilige.
Ach du Scheiße, was ist mit Emmy los?
Emmy Erdbeere hat einfach gesagt eine 4 und keine 7. Das kam überraschend. Das
hat
mich kalt erwischt.
Dafür würde ich dann die 7 nehmen.
Ja?
Ja, und besetze den Platz wieder. Und Emily, können wir starten?
Wir können sowas von loslegen.
Drahtseilakt.
Das Intro. Oh, Lisa. Ist richtig bescheuert.
Welcher Podcast ist da an?
Cheers. Cheers.
Halli, hallo zurück.
Hallo und herzlich willkommen bei Drahtseilakt, der Podcast. Für euch am heutigen Morgen hinter den beiden auf dem Tisch stehenden Mikrofonen Liz und auch meine kleine Wenigkeit.
Emily. Ah! Ey, die letzten Male war ich voll schlecht.
Ja, da hast du schon daneben gelegen, das muss ich so sagen.
Hallo, liebste Drahtis, willkommen zu Folge 133.
133, warum hat es da jetzt so gestockt?
Weil ich noch die falsche Zahl hier in meiner Notiz habe.
Das finde ich peinlich.
Wir wissen, es ist gerade der Drahtseilakt-Tag.
Es ist Mittwoch.
Und es gab da ein paar Kollidierungen, sind wir ehrlich. Aber wir sitzen hier und wir nehmen auf und senden gleich. Wir sind live quasi.
Eigentlich ja, schon. Ja. Doch, durchaus kann man so sagen. Ich glaube, das ist die Folge, die irgendwie, wie sagt man, die am nächsten an dem Hochladen ist.
Die ist ganz nah an uns.
Na, die ist einfach brandaktuell. Ja. Die ist quasi aus dem Jetzt und ihr hört uns im Jetzt.
Und heute ist feministischer Kampftag. An alle Frauen, ihr seid der Knaller.
Wir lieben euch, ihr liebt euch, alle lieben euch, ihr seid einfach fantastisch. Ja. Schön, dass ihr hier seid, dass es euch gibt und auf die nächsten Jahre, würde ich behaupten.
Ja, ansonsten ist es gerade so ein bisschen turbulent, aber sollen wir das im Nähkästchen erzählen, was heute Abend vonstatten geht?
Ja, das kommt später.
Okay, dann Emily, würde ich sagen, komm.
Lisa.
Ey, Drahti, sie will richtig durch. Dann kommen wir zur random Frage.
Was ist da los, Lisa? Also wolltest du auch anfangen?
Ja. Nee, dann mach.
Nee,
nein,
dann, nee, ich lasse dir den Vortritt.
Weißt du, wie wir gerade sind?
Ja. Leg du auf. Nein, leg du auf.
Wie so ein
ich möchte nicht auflegen, leg du auf.
Wie so ein richtig anstrengendes Paar. So, nein, mach du mal.
Fang jetzt bitte wirklich an.
Okay. Was ist heute los?
Ich weiß es nicht.
Also, Emmy, du weißt, Communication ist key bei uns.
Mhm.
Und wir reden ja sehr viel.
Immens viel.
Mhm. Also, ich glaube, für andere Paare, was würdest du so sagen, sind wir schon Skala 10, was die Quantität angeht?
Definitiv. Also ich glaube, wir sind für andere Menschen schon Next Level und schon Level nervig. Die würden sagen, es kannst du einfach auch wirklich mal deinen Mund halten.
Ja, glaube ich auch.
Können wir einen Abend mal nicht über irgendetwas reden, können wir einfach mal einen Film gucken.
Ja.
Und ich glaube, dass sich andere Menschen, die würden sich tatsächlich schon belästigt fühlen.
Glaube ich auch.
Von unserer Haltung der Kommunikation gegenüber und von unserem Kommunikationsbedürfnis. Also weil wir haben ja wirklich... Also da schlägt ja quasi noch ein zweites Herz in unserer Brust, welches Kommunikation heißt.
Ja.
Ja.
Okay, und ich weiß, es ist schwierig, alle Gespräche nachzuverfolgen, die wir in den letzten 5,5 Jahren getätigt haben.
Es ist unmöglich.
Dennoch habe ich eine Frage an dich, und zwar, Emily, welches Gespräch mit mir ist dir bisher besonders hängen geblieben?
Das finde ich richtig schwierig, Lisa. Ich kann es absolut überhaupt nicht mehr nachvollziehen, wie viele Gespräche wir geführt haben. Und natürlich finde ich jedes Gespräch auf seine Art und Weise besonders, weil es entweder zu guten Erkenntnissen geführt hat.
Ja.
Oder die Erkenntnis war, wir müssen noch ein Gespräch darüber führen. Das kann natürlich auch eintreten. Einfach, weil es jetzt, naja, relativ nah ist noch, würde ich, glaube ich, sagen, das Gespräch, als wir unsere Beziehung quasi geöffnet haben, beziehungsweise das Gespräch, als ich dir offenbarte, dass ich darüber gerne nachdenken wollen würde. Ich glaube, das war für mich sehr besonders, ja, weil ich da mich überwunden habe, dir das mitzuteilen. Und ich deine Reaktion darauf sehr mochte. Und ich glaube, dass uns das wirklich irgendwie, na, auch das war Next Level dann nochmal.
Mhm.
Jetzt bin ich ja gespannt, was du da Tolles mitgebracht hast für uns, weil dir muss ja offensichtlich ein einzelnes Gespräch total im Gedächtnis geblieben sein.
Oh Mann, du bist richtig genervt in deiner Antwort.
Bisschen.
Die Sache ist, dass ich ja nie meine eigene Antwort bei den random Fragen aufschreibe. Ich lasse es. Ich bin da eher Kategorie Go with the Flow.
Mhm.
Ja, tatsächlich ist das natürlich ein Gespräch gewesen, was mir auch besonders hängen geblieben ist. Gleichermaßen möchte ich an dieser Stelle auch sagen, jedes Gespräch auf eine Art ist besonders für mich, damit wir das auch abgehakt haben.
Genau.
Und naja, ich habe negativ, was mir hängen geblieben ist.
Ja, okay.
Als ich mich offenbart habe oder dir gestehen musste, dass was passiert ist. Weißt du, was ich meine?
Das, was passiert ist.
Na, ich kann das jetzt nicht ausführen. Dann piepen wir das.
Ah.
Das war ein sehr hartes Gespräch.
Ja.
Dann noch ein Negativbeispiel. Ich komme gleich zu dem positiven Sachen. Ein Negativbeispiel ist noch, als wir im Auto saßen und du gesagt hast, dass du mich vermisst.
Lisa, wie kannst du an so einem Feiertag jetzt hier so deep werden? Ich dachte, wir nehmen hier mal schnell eine locker flockige Folge auf und du kommst hier mit den harten Keulen ums Eck.
Mann, positiv finde ich, wie wir...
Dir fällt gar nichts Positives ein.
Als du mir das erste Mal "Ich liebe dich" gesagt hast.
Das fandest du ein positives Gespräch. Wir haben beide geweint währenddessen, weil es eigentlich ein bisschen dran...
Weißt du, das war mein erster Versuch, mal eine random Frage ein bisschen deep zu stellen. Und es geht voll nach hinten los.
Lass es sein, bitte.
Es sein.
Also meine...
Wie kann ich eine Kategorie so floppen?
So, nee, bei dir, kann es bei dir so schief gehen? Also ich habe eine Frage mitgebracht, die ist relativ deep, aber auch ein bisschen locker flockig. Und zwar haben wir ja zum heutigen Thema gemacht: verliebt sein, Liebe, verguckt sein, etc. pp.
Ja.
Und es gibt auch diese 36 Fragen zum Verlieben. Also die quasi mich in dich
und
Garant sein sollen.
Und danach ist man 100% verliebt.
Und ich habe eine dieser Fragen rausgesucht.
Eine
rausgesucht für dich, weil die Beantwortung beansprucht schon relativ viel Zeit, denke ich. Deswegen
haben wir
das
nicht sogar mal gespielt?
Ich glaube, dass wir eigentlich haben wir alle 36 Fragen schon längst beantwortet. Deshalb heute für dich, Lisa, nenne drei Dinge, die du nenne drei Dinge, die du und dein Gegenüber offenbar gemeinsam haben.
Also du und ich?
Ja.
Gemeinsam?
Ja.
Also.
Und bitte sei vielleicht ein bisschen positiver.
Wenn ich Bezug darauf nehme, wie ich gestern auf Arbeit von meiner Arbeitskollegin und meinem Chef erfahren habe, haben wir beide, du und ich, ein Ding am Laufen.
Das, also wir haben einen kleinen Dachschaden, sagst
ja.
du?
Mhm. Das war auch meine erste Karte an dich. Kannst du dich daran erinnern?
Ja.
Da stand... nur wer einen Dachschaden hat, kann die Sterne sehen oder so?
Da kann die Sterne besser sehen, glaube ich, irgendwie so, ja.
Das war meine erste Liebesbotschaft an dich. Schriftlich, handschriftlich. Ich finde, wir beide sind äußerst kommunikativ.
Mhm.
Das ist noch eine Gemeinsamkeit. Und wir sind... wie sag ich das? Stark. Also nicht jetzt körperlich, sondern diszipliniert.
Ja.
Ehrgeizig.
Mhm.
So in dir. Weißt
okay,
du, was ich meine?
Ja.
So, weil wir ja so ein Team sind und so. Und ja, ich finde das haben wir gemeinsam. Wow, ich fühle mich wie bei so einem schlechten Vorstellungsgespräch.
Wo man sich was in den Haaren herbeizieht.
Wie findest du meine Antworten? Nicht gut? Mhm. Wir sehen beide wahnsinnig gut aus.
Ich finde es suboptimal.
Hey, was
aber
hast du denn genommen?
Wir haben einen gemeinsamen Punkt und zwar habe ich aufgeschrieben,
Humor.
Wir lieben Kommunikation, auf jeden Fall. Dann habe ich aufgeschrieben, wir sind spontan. Wir sind spontane Menschen, natürlich sind wir das.
Ja.
Und dann finde ich, ist auf eine Art eine Gemeinsamkeit, dass wir sehr verschieden sind. Das ist irgendwie auch eine Gemeinsamkeit. Nein, eigentlich schon. Aber ich würde sagen, wir vertreten auf jeden Fall die gleichen Werte.
Ja.
Und das ist ja auch die Grundlage unserer Beziehung. Aber das haben wir gemein. Ansonsten sind wir schon eher, Gegensätze ziehen sich an. Das ist leider Gottes einfach so. Aber ich finde es fantastisch, weil wir uns dadurch irgendwie ergänzen.
Ja.
Und dadurch haben wir irgendwie, also ich glaube, wenn wir irgendwann mal verschmelzen würden zu einer Masse, zu einem Menschen,
dann
wären wir ein richtig krasser Power-Mensch. Also
das meine ich ja.
Wir würden alles abreißen, würden wir, weil ich glaube, dass, also wenn diese ganzen Eigenschaften, die ich in mir trage und die du in dir trägst, zusammenkommen.
Wie ein Puzzleteil zusammen sich fügen.
Das ist ja quasi Superwoman. Das ist ja,
sind
sehr phänomenal.
Ehrlich.
Ja. Eigentlich wird es niemals passieren, ansonsten wären andere Menschen ja neidisch.
Aber ich muss auch sagen, mein Mund stand die ganze Zeit gerade offen, als du meintest, unsere größte Gemeinsamkeit ist, dass wir verschieden sind. Das ist ja eine knalle Aussage eigentlich.
Ein bisschen kontrovers, aber auch da steckt Wahrheit drin, liebste Tradis.
Okay, also man merkt ja auch bei der Beantwortung der Frage, dass wir unglaublich unterschiedlich sind.
Aber das ist ja eigentlich immer so.
Das stimmt.
Gut.
Naja, also kann ich mir hier ein Vermerk setzen in meinen Notizen, dass ich keine tiefe Frage mehr bei random Fragen stelle, gefühlt.
Ich bitte drum, ehrlicherweise.
Okay, Emmy, dann würde ich sagen, kommen wir zu Aus dem Nähkästchen.
Und was hast du so erlebt?
Also, man muss mal sagen, gestern Abend hatte ich einen wunderbaren Abend mit einer sehr geschätzten Freundin. Sehr geschätzten Freundin. Und wir haben ein bisschen Halligalli gemacht. Ein paar Gläser Wein, ein bisschen Cosmopolitan hintergeknallt und ab geht's. Ich muss dann sagen, ich bin in eine falsche Bahn gestiegen und das ist mir gestern schon mal passiert auf dem Weg zur Arbeit. Da bin ich in die falsche Ringbahn gestiegen, falsche Richtung.
Es war ja offensichtlich dein Bahntag gestern.
Naja, und dann habe ich gesehen, es werden irgendwie immer weniger Leute. Ich war beschäftigt am Handy, schaue raus und denke, Olympiastadion? Das ist die falsche Richtung. Ja, und dann bin ich da ausgestiegen und da habe ich dich per FaceTime angerufen und dann hast du mich nach Hause navigiert ein bisschen. Ja, ansonsten, Emily, halte dich fest.
Ja.
Ich habe was mitgebracht.
Nein.
Du kannst ja gleich erzählen, wo wir heute Abend hingehen, aber ich brauche jetzt hier meinen Raum. Ich brauche jetzt hier meinen Space. Ich habe seit dem Winter doch gesagt, Emily, ich habe was fürs aus dem Nähkästchen. Ach, das verschieben wir. Und heute dachte ich, komm, wir haben ja Zeit.
Jetzt ist die Zeit gekommen.
Die Zeit ist da. Und zwar, Emily, mir ist im November, Dezember auf TikTok, na klar.
Das ist ja total lange her, Lisa.
Ja, das trage ich die ganze Zeit mit mir rum. Deswegen tut es so gut, mich hier zu öffnen. Habe ich einen TikTok gesehen und dachte, was ist das denn? Ich dachte erst, es wäre von den Horrornächten von Babelsberg, weil da waren das waren verkleidete Gruppen.
Du wusstest gerade nicht, ob man kostümiert sagen kann, richtig?
Verkleidete Gruppen, die durch so eine Kleinstadt gehen, durch so eine Einkaufspassage. Nee, wie heißt das? Fußgängerzone. Und die sind gruselig und die laufen auf die Leute zu. Und manchmal ist da auch, dass die Absperrung umfällt und die schlagen auch die Leute unten an den Beinen. Da habe ich gedacht, was ist das? Und da war auch die Bildbeschreibung deutsch. Da habe ich gesagt, wo gibt es denn sowas in Deutschland? Also hier oben. Naja, dann bin ich plötzlich in diese ganze Bubble gekommen, denn das Ganze nennt sich Krampuslauf oder Perchtlauf.
Mhm.
Schon mal davon gehört?
Nee, noch nie.
Das ist ein bayerischer, österreichischer, alpenländischer Brauchtum. Ja.
Ja.
Und wie gesagt, das ist immer von Ende November bis Januar, sind das verkleidete Menschen, meist Männer, die mit umgehängten Glocken durch das Dorf oder die Stadt gehen, um dort die Geister auszutreiben. Und der Brauch war noch lange so, dass Kinder genommen worden sind aus diesem, weil es gucken dann die Leute zu und dann wurden immer Kinder genommen. Entweder wurden die mal kurz entführt oder die wurden geschlagen. So. Und das nimmt halt, also heute dürfen die das nicht mehr, die dürfen nicht schlagen.
Na Gott nur, sei Dank.
Also nur Kniehöhe. Also ich habe hier auch einen Artikel von der Zeit, da heißt es, also der Titel ist schon mal Tradition verleiht Prügel.
Aber finde ich ein gutes zum Wortspiel.
Und der größte Campuslauf ist in Klagenfurt, da war ich ja letztes Jahr zu Rammstein, deswegen habe ich da sofort einen Bezug. Und es ist tatsächlich in Österreich so ein Brauch, dass man auch sagt, wenn du nicht brav bist, dann holt dich der Krampus.
Aber irgendwas sagt mir das mit dem Krampus. Ist das irgendwie mehr, ist es mehr ein Begriff?
Und ich habe mich da nochmal belesen, was es da für Regeln gibt, weil es sieht wirklich sehr, ich zeig dir nachher, wie
das... Sieht das brutal aus, so ein bisschen?
Aber wie, Emily? Ich habe gedacht, wenn ich da in der Menge wäre, ich habe ja schon bei den Horrornächten im Babelsberg...
Ja, aber du bist auch wirklich da sehr leicht betrunken und
ein
richtiger Schisshase.
Nein, Emily, ich zeig dir das. Die springen über die Barrikade auf dich zu und schlagen dich mit diesen Dingern
das
an
ist,
den Beinen.
Ich glaube, ich finde das großartig. Das ist ja so ein richtiger Dopamin-Kick kommt da.
Pass auf. Und dann habe ich nachgelesen, Schläge dürfen nur unterhalb der Knie gesetzt werden. Andere Körperteile zu traktieren ist eigentlich verboten. Mhm. Es ist aber schon dazu gekommen, dass die Männer, die sich dann als diese Pärchen oder Krampusse verkleiden, so in ihrer Rolle sind, dass sie teilweise auch Leute verletzen.
Okay, und das finde ich wiederum schwierig.
Diese Ruten, die sie in der Hand haben, dürfen nur aus Reisig bestehen und fest zuschlagen darf man niemanden. Das verbieten sowohl der Krampus, nee.
Der Krampus-Kodex
so,
wahrscheinlich?
Das verbieten sowohl der Krampus-Kodex als auch das Strafgesetzbuch. Also
natürlich,
das ist da festgehalten. Aber da sagt der Zeitartikel auch, fest ist natürlich ein dehnbarer Begriff. Ne? Also wie fest darf man dann jetzt zuschlagen? Und die Sache, Emily, warum sich dieser ganze
Eigentlich
Kreis schließt.
Eigentlich sagt man ja, eng ist ein dehnbarer Begriff, aber hey, bei fest kann man das durchaus auch anwenden.
Naja, der Slogan von Red Bull ist auch nicht Tradition verleiht Prügel.
Tradition verleiht Flügel. Vielleicht kann man dann auch ein Engel werden und in den Himmel
aufsteigen. Ja, aber jetzt halt dich fest. Pass auf. Ich war dann so in der Bubble drin und habe da nachgelesen. Und da gibt es auch krasse Stories. Und ich bin völlig abgedriftet in diese Bubble. Und jetzt kommt der oberkrasseste Fakt dazu. In Österreich ist es so, dass teilweise die Kinder, die damit groß geworden sind, weil es gibt auch so Dörfer, die den Brauchtum haben, dass die Krampusse nicht nur öffentlich durch die Stadt gehen, sondern die klingeln. Und da habe ich mir ein Video angeguckt. Ich sag mal so, das hat nichts mit, ich gehe hier langsam in eine Tür. Die kommen reingestürmt, nehmen die Kinder raus und gehen wieder.
Ehrlich?
Ja, pass
Wie
auf.
Wie machen die das? Das muss ja so verankert sein,
naja,
dass
das
gar nicht
ja,
negativ aufstößt.
Ja, pass auf. Dann dachte ich, naja, das ist ja, die Kinder wissen das. Mhm. Bei dem einen Video sind, was waren das, 10 Kinder in einem Raum. Die Hälfte davon war nur am Schreien und am Weinen. Da habe ich mich weiter damit beschäftigt und dachte, psychologisch muss doch da dann was kleben bleiben. Ja, es gibt in Österreich Seminare dafür, für Menschen, die ein Traumata dadurch erlebt haben.
Nein.
Und das Krasse ist, die haben dann eine Trainerin begleitet. Das sieht dann folgendermaßen aus. Es ist ein Riesenraum. Wo die dann sitzen und die sind natürlich jetzt im Erwachsenenalter, ne? Die damals irgendwie scheiß Erfahrungen mit so einem Krampussen gemacht haben. Dann wird Folgendes gemacht, es wird erstmal darüber erzählt, dann geht es schon auf die Ebene, wie würdest du dich jetzt fühlen, wenn so ein Krampus auf dich zukommt? Und dann sagt die eine, hat schon so eine zittrige Stimme und sagt, das geht nicht. So, und dann sagt die Trainerin.
Aber sind die eigentlich dann umgezogen, weg da? Weil ansonsten werden sie ja jährlich wieder mit diesen Krampussen.
Das weiß ich nicht.
Krampen
die ganze Lebensgeschichte von den traumatisierten.
Aber ich dachte,
Warte,
das wüsstest du, weil ich muss sagen, wow, Lisa, du hast dich an dieses Thema hineingedacht und reingelesen
deswegen
und reingefuchst.
Deswegen wollte ich es ja auch die ganze Zeit erzählen.
Das ist ja der blanke Wahnsinn.
Und dann guckt die Trainerin halt die traumatisierten Personen an und wir nennen sie jetzt mal Jenny. Dann sagt sie, Jenny, steh mal auf. Hier sind 3 Krampusse und dann kommen 3 Krampusse rein und sie tickt völlig aus. Sie schreit, sie geht zur Seite, sie sagt, nein, nein, das kann ich nicht, das kann ich nicht. So, und dann sagt sie, komm, Jenny, kommst mal bitte nach vorne. Du darfst den Krampus auch mal anfassen. Und ich glaube, dieser
Krampus... Und Jenny, ich will den Krampus ja nicht anfassen.
Und dann lernen sie halt, mit diesen Krampussen umzugehen. Aber es ist total abgefahren, was dahinter steckt, dass da so... Ja, dass da so ein Trauma ausgelöst werden kann. Und ich muss dir sagen, bei den Videos, die ich dir auch zeigen werde, ich kann es sehr gut nachvollziehen. Es ist sogar so, dass auf manchen Krampusläufen, es gibt zwar eine Absperrung, aber manche Krampusse achten da nicht drauf und reißen die einfach weg oder auf die Leute drauf und so. Und dann musst du halt selber gucken, ob du getroffen wirst oder nicht. Und manche Krampusläufe sind so, dass du gejagt wirst.
Aber was kann man denn dann jetzt Schönes überhaupt an diesen Krampusläufen finden, an diesem Brauch? Das scheint ja ein Asbach-Uralt-Brauch zu sein, aber ich verstehe das ehrlicherweise nicht, weil das, ja, Geister vertreiben, deswegen schießt man ja auch Raketen an Neujahr in die Luft. Ist halt auch eher so.
Nein, aber es ist, wie du vorhin das eigentlich sehr scherzhaft gesagt hast, es ist für sehr viele einfach ein Adrenalinkick. Es ist so, ich habe dann noch eine andere Dokumentation darüber geschaut, natürlich.
Ja, aber dann soll das doch nicht so ausgedehnt sein.
Ich bin hier die Krampus-Expertin. Ich möchte, wenn ich hier was erzähle.
Ich finde es aber auch sehr krass, dass, glaube ich, dieser Teil jetzt schon 10 Minuten der Folge
beansprucht. Ja, ist mir egal. Ich finde es wichtig, ich finde es interessant und ich finde, die Drahtis sollten darüber aufgeklärt werden. Und... Ja, jetzt habe ich es nämlich fast vergessen. Nee, jetzt ist es wieder da. Es ist nämlich auch so, dass die sich in Cliquen treffen, also zum Beispiel so eine Männerclique, kippen sich ein paar Bierchen hinter oder gehen da mit einem Bierchen hin und lassen sich halt von einem Krampus schlagen. Also das ist halt so ein Adrenalinkick. Und es ist ja nicht so, dass alle Kinder da Angst vor haben, sondern es gibt genauso Kinder, die sagen, oh, da kommt der und
Also dann fände ich es aber viel besser, wenn es ein oder zweimal in diesen Monaten da diesen Krampuslauf gäbe und man kann da freiwillig hingehen, aber nicht, dass die nach Hause kommen und da klingeln und also, dass entweder ich kann mir diesen Brauch angucken und kann mich dem irgendwie hingeben oder ich sage nein, 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 ich möchte das nicht, danke dafür, aber es reicht. Und dann bin ich damit auch nicht konfrontiert. Das wäre dann für mich ein guter Mittelweg. Aber dass diese Region scheinbar so davon durchzogen zu sein scheint...
Ja.
Da stelle ich mir Fragen.
Entschuldige. Ja, und wir haben ja Drahtis aus Österreich und Schweiz, die uns ja auch hören. Und ich fände das mal ganz spannend, wenn eine von euch mich mal dahingehend anschreibt.
Vielleicht habt ihr Ahnung davon. Lisa ist ja jetzt schließlich Expertin.
Das ist doch sau interessant, oder?
Ja, ich denke, Rituale sind immer sau interessant und spannend und es gibt so viele Bräuche, dass wenn wir uns mit jedem Einzelnen beschäftigen würden, wir, glaube ich, an jedem irgendwas Wunderbares und Schockierendes entdecken würden.
Ja.
Das ist halt deutsche Geschichte. Toll.
Ja.
Toll, toll,
naja,
toll.
Ich hatte ein bisschen mehr erwartet, dass du so enthusiastisch bist, wie ich es bin. Aber
nee, ich find's
du
absolut
guckst dir die ganze
krass,
Zeit raus aus
gibt.
Dem Fenster. Zwischendurch hast du dir die Nägel angeschaut. Da dachte ich, ach so, rede ich hier mit keinem heute.
Nee, Nägel habe ich nicht angeschaut. Das ist Quatsch.
Weil du hast so nach unten geschaut.
Nee. Und ich musste rausgucken, weil, Lisa, ich habe wie sage ich's? Ich habe das Gefühl gehabt, es würde gerade schon wieder schneien. Und innerlich habe ich dann so eine kleine Panik entwickelt, weil das es die letzten Tage mehrfach geschneit hat.
Das ist eine Katastrophe.
Bereitet mir persönlich ganz doll schlechte Laune. Und mir ist auch einfach kalt. Mir ist seit Tagen kalt, weil ich dieses Wetter satt habe. Ich möchte endlich wieder was Schönes. Jetzt, wo wir deine Krampus-Situation gehört haben, ich habe hier auch ein schwieriges Thema mitgebracht, Lisa. Und zwar würde ich gerne... Wir brauchen da Hilfe von den Drahtis. Mhm. So ist es. Wir haben ja hier eine schwierige Situation, denn wir haben ja fantastische Nachbarn.
Ja.
Und auf der gegenüberliegenden Seite haben wir Nachbarn, die sind mäh.
Ja.
Also die sind eher belastend. Und
das erzählst du jetzt?
Ich glaube, wir haben das ja schon mal so ein bisschen angeteasert.
Ja.
Die haben ein Problem mit dem Balkon, genauer gesagt mit einer gewissen Rauchentwicklung von Zigaretten auf diesem Balkon.
Ja.
Denn sobald irgendwie Gäste oder Gästinnen bei uns sind und anfangen zu rauchen, da geht direkt die Balkontür, die wird zugeknallt, da wird rausgerufen, bah, das stinkt, das ist eklig, diese Scheiße, diese Raucherei. Ja. Also es ist schon sehr kindergartenmäßig dafür, dass schätzungsweise sind diese beiden Menschen, also es ist ein Ehepaar, ein älteres, und ich würde behaupten, die sind so um die 80 rum.
Meinst du?
Meinst du um die 70? Die sind aber schon sehr alt,
Mitte 70.
Im Sinne von sehr erwachsen. Vielleicht auch schon Dinosaurier, man weiß sehr es nicht genau.
Sehr erwachsen.
Aber so erwachsen sollte man dann vielleicht doch schon sein mit 70 oder 80 oder Ende 60, was auch immer sie jetzt nun sind. Dass, wenn ich ein Problem habe, das mit meinen Mitmenschen doch wohl irgendwie vernünftig artikulieren kann.
Ja.
Das können sie aber nicht. Und wir hatten ja schon hin und wieder Angst, dass wir auch vielleicht in der Wohnung ein bisschen zu laut sein könnten. Da haben wir aber selten was erlebt. Abgesehen davon, dass ich würde sagen, in aller Regelmäßigkeit so, naja, einmal im Monat ist hier ein Wummern an der Wand. Da wird hier gegen die Wand gewummert. Ich nehme an, mit einem Besenstiel oder wir wissen es nicht genau. Und das aber auch immer zu sehr komischen Uhrzeiten, wo ich sagen würde, da kann man gar keine Ruhestörung verzeichnen, weil... Also erst nach 22 Uhr ist ja Nachtruhe. Und davor kann ich in meiner Wohnung ja schon zu einem gewissen Teil machen, was ich möchte. Und dann ist ja auch so, dass wir zu diesen Zeitpunkten, wenn dieses Wummern auftritt, da sind wir ja Zimmerlautstärke, da reden wir miteinander.
Ja, so wie
und
jetzt.
Haben so ganz unterschwellig eine kleine leise Musik laufen. Und da haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, wir müssen mal rübergehen. Wir müssen sagen, entschuldigen Sie, haben Sie auch so ein Wummern vernommen? Das hat uns sehr irritiert. Wir würden gerne wissen, woher das kam. Und falls Sie die Verursacher sind, Schluss damit.
Wissen ja, du tust immer so auf.
Nee, das würden wir eigentlich gerne machen, weil wir ja, ich meine, so kann man, also man kann doch auch einfach rübergehen und klingeln. Ich meine, deren Haustür ist einen halben Meter von unserer Haustür entfernt. Also es ist kein Weg, auch nicht für ältere Menschen, um einfach mal kurz zu sagen, hey Mädels, schön, dass ihr Spaß habt, schön, dass ihr euch gut unterhalten könnt, aber geht das ein bisschen leiser? Es kann ja auch sein, dass aufgrund ihres Alters sie Wehwehchen haben, leiden, mal einen Tag mit Migräne oder auch irgendwie Mittagsschlaf muss mal her und es ist zu laut. Das verstehe ich total, da kann man ja auch drauf eingehen. Aber man kann nur darauf eingehen, wenn man von dem Problem weiß. Und ein Wummern ist keine Problemerklärung. Aber, wie ja gerade schon angedeutet, wir trauen uns einfach nicht. Wir schaffen es nicht, unseren Mut zusammenzunehmen, den Stock aus dem Arsch zu ziehen und zu sagen, hallo, liebe Familie, Punkt, Punkt, Punkt. Wir wundern uns über das Wummern und würden gerne wissen, woher es kommt.
Ich traue mich das überhaupt nicht. Ich denke dann immer, ich habe so einen Anflug von einem krassen Selbstbewusstsein, wo ich denke, nein, ich lasse mich nicht so behandeln. Es ist mein Zuhause hier und da, ich bin doch nicht mehr 15, wo die Mama oder der Papa von unten gegenwummert, weil ich zu laut war.
Na, vor allem
und dann bin ich da voller Selbstbewusstsein. Und dann merke ich, wenn ich die Schritte Richtung Tür gehe, dass ich jeden Schritt an Selbstbewusstsein verliere und denke, denn wenn ich dann die Türklinke an der Hand habe und denke, nein, wir gehen jetzt rüber, da muss ich sagen, da fühle ich mich wie ein kleines Kind und denke, nein, ich drehe jetzt wieder um.
Ja, und mein großes Problem ist, also ich habe ja von denen schon mal einen richtigen Einlauf bekommen, also eine Schandpauke, hat mir die Dame gegeben von unserem Nachbarpärchen, weil ich ein Paket abholen wollte bei ihr und ich war ganz kurz angeboten und wünschte noch total nett, fröhlich und zuvorkommend ein schönes Wochenende und dann bam, 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 in einer Tour habe ich da bekommen und da, wo, also da war ich total perplex und wusste gar nicht, wie mir geschieht und meine Wortwahl war nicht sonderlich gut, also ich habe einfach nur gesagt, okay, also das kann ich mir nicht vorstellen, haben Sie da einen genaueren Zeitpunkt, weil das letzte halbe Jahr ist ja unspezifisch. Okay, dann bin ich gegangen. Also ich war wie ein kleines Kind, ich konnte mich gar nicht wehren und jetzt habe ich Angst, dass wenn wir noch klingeln, dann müssen wir ja wirklich anfangen, wir müssen Input liefern, weil wir klingeln ja.
Ja.
Und dass dann da, dass die Stimme dann wegbleibt und man dann sagt, wir wollten uns nur bei Ihnen entschuldigen,
und
tschüss.
Wir sind ja auch schon voll viele Szenarien durchgegangen. Ich habe ja dann auch mal mit dir den Anflug gehabt, also die These aufgestellt, was ist denn, wir machen uns da jetzt mega einen Kopf. Und dann klingeln wir da und dann sagen die, nee, wir haben hier ein Regal aufgebaut. Nachher ist das gar nicht schlimm, aber ich glaube, die mögen uns nicht.
Ja,
ich glaube, das geht auch in so eine Richtung, frauenliebende Frauen, die wohnen zusammen.
Nee, also vor allem mögen sie mich nicht. Ich glaube, ich bin einfach zu unkonventionell, um in deren Bild von Menschen zu passen. Und deswegen, das hat ja alles begonnen, seitdem wir zusammengekommen sind, seitdem ich hier ab und an mal war. Seitdem war da ja Terror und Terz, weil ich weiß nicht, was sie mit mir haben. Ich versuche wirklich mein Bestes, jedes Mal von mir zu überzeugen und einfach höflich und lieb zu sein. Aber es wird einfach immer alles undankbar abgeschmettert.
Ja.
Und deswegen, ich bin es jetzt auch ehrlicherweise mal leid. Also ich grüße
aber
sie,
was sollen wir jetzt machen?
Dratis, was sollen wir jetzt machen? Das ist die Frage, mit der wir dieses Thema bitte abschließen.
Ja, eigentlich muss man es Ich möchte halt gerne noch einen Querverweis machen zu unserer Folge Konfliktscheu, weil das ist so ein Klassiker von uns beiden. Das ist ein Ebenbild, wie man konfliktscheu ist.
Genau, das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel, weswegen uns auch aufgefallen ist, dass wir konfliktscheu sind. Weil genau sowas häufiger mal vorkommt.
Ja, und dann ist es ja auch so, dass wir sagen, nee, wenn das jetzt noch einmal passiert, dann machen wir das. Weißt du, wie oft wir das gesagt haben?
Das war halt auch schon vor 4 Malen, ja. So, Lisa, jetzt bitte einleiten zur nächsten Kategorie.
Ja, ich weiß ja nicht, was das für eine Kategorie ist, weil du bist dran.
Ja, ich weiß ehrlicherweise...
Du musst sie einsprechen, ja?
Okay. Dann, Lisa, Obacht, Ohren aufgeknallt, jetzt geht's los, wa? Dinge, die man auch beim Sex... jetzt habe ich auch noch falsch angefangen.
Oh, Emily.
Oh, Lisa...
Dinge, die man beim Sex und sagen kann.
Du hast das
Ich habe
genommen?
Mir ein Beispiel oder ein Vorbild an dir genommen und habe die gleiche Kategorie rausgesucht. Und du musst jetzt erraten, um welche Kategorie neben dem Sex es sich hier wohl handeln mag.
Ja, ich liebe
Ich freue mich sehr drauf und ich habe dir einfach da ein paar Beispiele mitgebracht.
Okay.
Ich habe das so ein bisschen geordnet nach, da merkt man es vielleicht noch nicht so ganz und am Ende ist es sehr eindeutig.
Genau. So ist die Kategorie auch gedacht.
Ja. Wie das vibriert, wenn du auf mir liegst. Magst du? Ich bin schon wieder total zerkratzt.
Okay.
Der Kleine will doch nur spielen.
Mit Katzen?
Ja. Überall diese Haare. Ich mag deine raue Zunge. Nicht mit dem Schwanz ins Gesicht. Hast du immer noch nicht genug? Hör auf zu lecken. Ist auch ein Klassiker, auch bei Hunden kann man den gerne bringen. Und zu guter Letzt am Schwanzansatz kraulen, da hat er es am liebsten.
Ich liebe diese Kategorie.
Ja, also ich glaube, die war jetzt nicht der Oberknaller an Witzigkeit, aber es ist verblüffend, welche Ähnlichkeiten zwischen gewissen Themen hergestellt werden können oder welche Verbindungen da.
Ich muss auch sagen, das ist immer so Abdriften von, dass man sich dann diese Sache im Kopf vorstellt und dann aber umswitcht auf das Sexuelle und dieses Hin- und Herspringen ist einfach für meinen Kopf pure Comedy. Toll, Emmy, danke.
Sehr gern.
Also.
Mal was Kurzes und Knappes.
Mein klassischer Satz, ja, da sind wir ja schon im Thema. Ich sag das immer, obwohl wir noch gar nicht im Thema sind. Emmy und ich, wir wollten heute mit euch ein lockeres Thema auf den Tisch bringen. Und
ganz
zwar,
locker.
Naja, ja, okay, so halb. Weil wir haben uns so ein bisschen Gedanken gemacht, wie man denn eigentlich verknallt, verliebt, Liebe, verguckt, Tagesverliebtheit eigentlich definiert. Und vielleicht wollten wir auch noch darüber reden, wenn die Zeit bleibt, warum man das eigentlich macht oder wozu man das macht, dass wir in solchen Kategorien denken.
Ja. Okay. Darf ich ganz kurz einsteigen mit der Definition von Liebe aus dem Duden oder findest du das an der Stelle jetzt unpassend?
Naja, aber dann reden wir ja dann von, ja komm, die Liebe zuerst.
Also ich meine, ich glaube die ganze Folge ist ja eher so ein bisschen unter dem Punkt Liebe gefasst und dann die einzelnen Formen dessen werden dann aufgedröselt und weiter definiert und spezifiziert.
Ja. Okay.
Weil ich meine, wenn wir jetzt von Verkucktsein sprechen oder tagesverliebt, dann ist ja am Ende dieses Weges, wenn alles gut geht, hoffentlich
Liebe.
Dir Liebe.
Der Liebe. Ja, dann gerne.
Okay, also im Duden gibt es folgende Definition. Starkes Gefühl des Hingezogenseins. Starke im Gefühl begründete Zuneigung zu einem, in Klammern, nahestehenden Menschen.
Okay.
Finde ich, interessant, die Definition.
Ja.
Ist eigentlich nichts aussagend.
Nein.
Ich glaube, um das so ein bisschen... Man könnte es auch biochemisch so ein bisschen runterbrechen. Während der Verliebtheit hat man einen sehr, sehr krassen und argen Ausstoß von Adrenalin.
Ja.
Beziehungsweise Dopamin.
Ja,
aber Dopamin ist ja Dopamin ist ja ein absolutes Glückshormon, eigentlich das Glückshormon. Aber wird ja auch durchaus ausgeschüttet, wenn man so Adrenalin getriefte Situationen hat. Ich weiß jetzt nicht, das richtige Wort ist mir nicht eingefallen.
Ja.
Und es ist witzig tatsächlich, wenn man... Also wenn von der Verliebtheit wenn man da zur Liebe weitergeht,
ja,
dann sinkt dieser Dopaminausstoß. Also der geht runter. Ja. Das lässt nach, es ist ja normal. Ja.
Rosa-rote Brille.
Du kannst ja nicht dein Leben lang auf diesem hohen Level von Glück, 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 pures Glück und Adrenalin irgendwie leben. Da würdest du ja irgendwann
aber
kaputt gehen.
Aber manchmal fühlt sich mein Leben so an.
Ja, aber das wäre wahrscheinlich, als würdest du 30 Jahre lang Koks jeden Tag konsumieren. Das sollte nicht so gut sein. Und dann findet halt einfach so ein Wechsel statt, und zwar zu Oxytocin.
Ja.
Das wird dann vermehrt produziert, und Oxytocin wird auch als Kuschelhormon bezeichnet, beziehungsweise als Bindungshormon oder auch Mutter-Kind-Hormon.
Ah.
Also das ist das Hormon, was auch gerade nach einer Schwangerschaft oder währenddessen ausgeschüttet wird, und anhand dessen kann man es irgendwie auch so ein bisschen erkennen.
Ah, so wohlig, kuschelig.
Ja, und da ist auch, glaube ich, das biochemische Problem, was vorliegt. Wir sind ja vorher geprägt von diesem krassen Level an Glück, und alles ist so, wow, ich bin am Schweben. Und plötzlich kehren wir in so eine kuschelige Mutt zurück und denken uns so, also es ist immer noch wohlig warm, aber ich bin nicht mehr aufgeregt und es ist nicht mehr so spannend. Und das ist halt auch auf der Punkt, wo Menschen ihre Beziehung beenden, weil sie ihr Leben lang auf der Suche sind nach diesem, ich bin verliebt und mein Körper ist in Ekstase aufgrund von Dopamin-Zustand. Dass Menschen das immer suchen, und die einen schaffen es, die anderen nicht.
Krass. Danke für diesen naturwissenschaftlichen Einblick an dieser Stelle, Emmy.
Gern.
Und was ist Liebe für dich?
Na, nee.
Was?
Also, machen wir das jetzt schon?
Liebe zuerst. Völlig überfordert. Wie kann man dich so aus der Bahn bringen?
Ja, ich habe überlegt in Vorbereitung auf diese Folge. Liebe ist halt wirklich irgendwie ein sehr, sehr krass starkes Gefühl. Und ich finde es absolut nicht einfach, das in Worte zu fassen. Ich glaube auch, man kann es gar nicht in Worte fassen. Also ich glaube, tatsächlich glaube ich, dass jeder Mensch die Hälfte seines Lebens damit beschäftigt ist, die Gefühle, die er empfindet, was andere Menschen als Liebe bezeichnen, selbst in Worte fassen zu wollen. Und man kommt nicht so recht drauf.
Ja.
Worüber ich oft nachdenke, ist, dass, also weil Liebe ja so ein krass starkes Gefühl ist, und auf der Gegenseite steht ja Hass.
Ja.
Und ich finde, wenn man sich mal so ein Hass, oder wenn man sich den Hass mal anguckt, dann wird, glaube ich, klar, wie krass und stark Liebe sein kann, wenn sich daraus so ein auch anderes heftiges Gefühl entwickelt.
Ja.
Und ich weiß nicht, ich glaube, Liebe ist einfach für mich so ein Gefühl von Sicherheit und so ein dauerhaftes, wohliges, warmes Gefühl und so ein, naja, es ist so ein bisschen Geborgenheit und ein Zuhause haben. Und ich glaube, als würde mich jeden Tag jemand händchenhaltend begleiten auf meinem Weg. Also als wäre immer jemand da, und ich weiß, dass wenn irgendwas passiert, dann ist da jemand.
Mhm.
Witzigerweise habe ich in meinen Notizen mal eine Notiz gefunden von mir.
Ja.
Wo ich versucht habe, irgendwie was zu Liebe aufzuschreiben. Und ich dachte, ich bringe es einfach mal mit und teile es mit euch.
Emily.
Es ist jetzt nicht wahnsinnig poetisch. Aber ich habe ja vorhin angemerkt, dass ich glaube, wir Menschen suchen immer danach, Liebe zu beschreiben. Und letztlich geht es, glaube ich, am besten mit Metaphern, weil das ja Gefühle sind, die uns vertraut sind, die wir auch gut äußern können.
Ja.
Aber Liebe ist, glaube ich, zu groß, um es runterzubrechen oder eigene Worte dafür zu finden. Deswegen habe ich mal aufgeschrieben, Liebe ist wie eine kuschelige, dicke Decke, die einem an kalten Tagen Wärme schenkt. Solche, die sich im ganzen Körper von unten bis oben ausbreitet, bis sie letztlich die Mundwinkel zu einem breiten Grinsen formt.
Süß!
Also ich weiß nicht, ich glaube, das ist irgendwie das, was wir am meisten machen. Wir suchen nach Metaphern, nach Vergleichen, um irgendwie dem Ausdruck zu verleihen, was wir eigentlich fühlen. Jetzt habe ich aber sehr, sehr viel von mir gesprochen. Deswegen würde ich jetzt gerne von dir wissen, was ist Liebe für dich? Und wie stehst du zu alledem, was ich geäußert habe?
Also eigentlich gehe ich da voll mit. Ich finde es halt sehr spannend, dass wir Menschen ja alle auf der Suche sind nach diesem Gefühl Liebe. Mhm. Und ich muss auch noch sagen, dass ich erst den Fokus sehr stark auf Liebe im Sinne von partnerschaftlicher Liebe hatte im Kopf, wenn man halt so Liebe liest oder so und wir die Podcast-Folge besprochen haben.
Ja.
Und dann habe ich aber gedacht, Liebe ist ja schon auch ein Status, zum Beispiel verspüre ich Liebe auch zu meiner Familie. oder zu Freunden. Mhm. Und ich kann da eigentlich mitgehen, was du sagst, dass das deshalb was mit Vertrauen, mit Sicherheit, aber auch ein großer Punkt Verantwortung zu tun.
Ja.
Weil wir gehen ja gleich wieder zurück zu verliebt, verknallt, tagesverliebt. Natürlich hat man da auch eine gewisse Verantwortung, aber ich finde, wenn man liebt, dann trägt man auch Verantwortung.
Absolut, total viel. Und ich glaube, wir haben ja jetzt erstmal nur die guten Sonnenseiten der Liebe herausgestellt. Mhm. Es gibt aber, finde ich, auch große Schattenseiten von Liebe.
Ja.
Also ich finde durchaus, dass gerade Liebe im familiären Kontext oder auch in einem partnerinnenschaftlichen Kontext, wenn das auch eine Beziehung ist, die sehr, sehr lange andauert, also ich nehme jetzt mal an so, also wenn ich jetzt an 20 bis 30 Jahre denke, ich glaube, ab da an ist Liebe auch irgendwie mit das Schmerzhafteste und Schmerzvollste, was man erleben kann, mhm. weil einfach da die Verlustangst so immens ist und ich glaube, alles, was diesen Menschen widerfahren könnte, Schlechtes und Negatives, färbt sich auf einen ab und tut einem so unheimlich weh, weil man so sehr liebt. Und weil man aufgrund von dieser Liebe irgendwie nur das Schönste in dem Menschen sieht, also wenn man ihn anguckt. Und da, ich weiß nicht. Hm. Da finde ich halt Liebe irgendwann so eine Grenze, ab der es nicht einfach nur noch schön ist, sondern da kommt dann Verantwortung hinzu, Pflichtgefühle, glaube ich, manchmal auch und so ein sehr feinfühliges Mitfühlen.
Ja, ja. Okay, Emmy, haben wir jetzt so ein bisschen den Block? Ach so, ich wollte dich noch fragen. Wahrscheinlich kann man das zeitlich nicht festlegen, aber hast du im Kopf, ab wann der Status Liebe erreicht ist, wenn du jetzt jemanden kennenlernst?
Also, ich betrachte das ja relativ biochemisch. Und aufgrund dessen weiß ich, dass wenn alles seiner normalen Dinge geht, dann kann dieser extreme Dopaminausstoß oder ja, dieses Gefühl kann maximal ein Jahr anhalten eigentlich. Also wenn man kontinuierlich eine Beziehung aufbaut und sich auch währenddessen regelmäßig sieht, nicht wenn man irgendwie jetzt vom anderen Ende der Welt miteinander zu tun hat, dann glaube ich was anderes. Aber wenn alles so ganz normal läuft, wie das die meisten Menschen in unserer Gesellschaft erleben und machen, dann würde ich sagen maximal ein Jahr und danach setzt eigentlich Liebe ein oder der Liebe ähnliches Gefühl. Aber dann ist die Verliebtheit auf jeden Fall abgeklungen.
Mhm. Ja, würde ich auch mitgehen. Ich muss aber auch sagen, so eine Liebe, die wir zum Beispiel haben mhm. oder die ich zu dir empfinde,
ja.
da muss ich sagen, das hat sich ja erst mit den Jahren, also da spreche ich ja von mehreren Jahren entwickelt, dass wir jetzt auf dem Level der Liebe ja. sind. Deswegen finde ich das immer so schwierig, das pauschal zu sagen. Ich gehe da mit. Also das ist ja auch irgendwie bewiesen, ab wie lange so eine Verliebtheitsphase geht.
Halb bis dreiviertel Jahr, genau. Jahr eigentlich, ne?
Ja.
Ich glaube, dass, also wir haben ja jetzt irgendwie am Anfang einmal angeteasert, dass wir quasi vom Verkucktsein bis zur Liebe gehen wollen. Und das hat vielleicht den Anschein gemacht, dass Liebe das Endstadium ist. Aber ich finde, Liebe kann nochmal in 30 Facetten aufgeteilt werden. Ja. Also es gibt einfach den Moment, ab dem man sagt, ich liebe dich und da setzt Liebe für mich ein, weil Verliebtsein ist es nicht mehr. Aber natürlich mit jedem weiteren Monat, mit jeder weiteren Stunde, mit jedem weiteren Jahr, mit allem, was so passiert auf dem Weg dahin, kann man ja noch intensiver lieben. Und das wird ja alles immer noch mehr und
ja.
kann auch mal einbrechen in der Zwischenzeit, aber kann dann auch wieder wachsen. Also Liebe ist ja auch kein Prozess, der irgendwann mal stillsteht,
nee,
sondern es ist ja
auch nicht.
Ein fluider Prozess, der sich weiterentwickeln kann und der auch immer so ein bisschen, ich glaube so ein bisschen wie die Wellen des Wassers sind.
Ja, heute hast du es aber mit Metaphern. Ja, wie meine Mama ja auch schon immer zu sagen pflegt, Stillstand ist der Tod.
Mhm.
Deswegen sollte Liebe auch nicht stillstehen und es macht auch sehr viel in der Liebe zu meinen Freunden, zu meiner Familie und auch dir. Es macht mir unendlich Spaß, dass diese Liebe sich immer weiterentwickelt.
Ja, und immer anders aussehen ja. kann auf eine Art auch.
Ja. Emmy,
jetzt wollen wir aber wirklich mal anfangen mit dem Eigentlichen.
Wie wir richtig durchgeatmet haben, so boah, der große Batzen Liebe, jetzt
ach,
ist ja vorbei.
Heilige.
Okay, also möchtest du, dass wir nehmen einfach, wir sagen die Person oder willst du die namentlich irgendwie nennen? Also, dass wir halt mit einer Person als Beispiel arbeiten.
wir haben uns in, ich würde sagen, wir nehmen einen Namen, das finde ich schön.
Hm? Okay, was möchtest du für einen Namen? Jenny vielleicht nicht, weil die hat ein Traumata von den Krampussen.
Dann hätte ich gern Elsa.
Elsa, okay. Also, wir sehen Elsa, was sagst du? Wo treffen wir die?
Um verguckt zu sein, meinst du jetzt? Also ich würde sagen, das kann bei Elsa, es muss ein Kontext sein, bei dem man auch in Berührung miteinander kommt. Also im Sinne von, da muss schon ein kleiner Austausch für mich stattfinden.
Ja.
Also einfach nur im Supermarkt an jemandem vorbeilaufen, ist für mich nicht verguckt sein, sondern...
Na, dann lass doch machen. Wir sind bei der Homeparty von unseren Nachbarn und die haben Freunde mitgebracht und Elsa ist eine Freundin.
Ja, und wir sehen Elsa vielleicht so eine Stunde.
Ja.
Und wir können sie gut dabei beobachten, wie sie mit anderen Menschen interagiert, wie sie spricht, wie sie wirkt, wie sie redet, wie sie trinkt, wie sie auch vielleicht raucht, weil das finden wir auch relativ attraktiv. Ja. Und wir haben auch einen ganz kurzen Austausch und Blickkontakt mit ihr.
Ja.
Und danach gehen wir nach einer Stunde. Dann würde ich sagen, Lisa,
verguckt.
Ich habe mich schon ein bisschen verguckt in Elsa.
Ja.
Die hat mich mitgerissen. Es wäre nicht schlimm, wenn ich sie nie wieder sehe.
Ja.
Aber ich muss sagen, ich würde mich freuen, wenn wir sie wiedersehen, weil ich bin dann ein bisschen verguckt und die Person hat mich irgendwie umgehauen, ein bisschen geflasht, abgeholt.
Ja.
Das finde ich spannend.
Und ich muss da auch sagen, also ich gehe mit allem mit. Mhm. Ich würde da auch voll verguckt und ich bin sehr prädestiniert dafür, dass ich mich sehr schnell vergucke. Bei mir ist aber vergucken, hat das erstmal per se nichts damit zu tun, ob ich jetzt sexuell mir was vorstellen kann oder die heiraten will.
Ja.
Sondern verguckt kann ich auch sein, wenn mich eine Persönlichkeit umhaut und ich, wir kommen hier nach Hause und ich sage, boah, ey, die ist ja mega, die will ich nochmal treffen. Das hat für mich aber erstmal keinen Hintergedanken.
Nee, ich finde, man kann auch einfach so von Menschen geflasht sein.
Ja.
Und weiß auch, dass aufgrund der Sexualitäten eventuell oder einfach aufgrund dessen, dass Menschen in Beziehungen sind, da überhaupt nichts passieren wird, aber man kann trotzdem sagen, boah, ich brauche dich in meinem Leben, weil du bist einfach eine affengeile, arschgeile Person.
Ja.
Und du hast mich irgendwie absolut fasziniert. Mhm. Also gib mir mehr davon.
Okay. Und das ist aber noch nicht Tagesverliebtheit, oder?
Verguckt sein?
Mhm.
Ach doch, finde ich schon. Doch,
schon,
doch.
Ne? Aber es ist
ich
so
finde
eine
auch,
Mischung.
Tagesverliebt sein kann genauso sein, ich bin von einer Person fasziniert. Und ich finde sogar, tagesverliebt sein kann sich bei mir auch einstellen, wenn ich beispielsweise Elsa auf den sozialen Medien begegne.
Ah, ja.
Und so ein bisschen durch ihren Feed scrolle und denke, gute Fotos. Sie hat noch ein paar Stories, wo sie vielleicht spricht oder wo sie im Urlaub war. Und ich kann auch die Caption lesen von den Bildern und denke so,
ja.
Also irgendwie scheint ihr Leben interessant zu sein. Sie hat eine coole Ausstrahlung, eine schöne Attitude. Mag ich gern.
Ja.
Da kann ich auch mal kurz tagesverliebt sein.
Mhm.
Weil man hat ja durchaus das Gefühl, aufgrund dessen, dass Social Media so reichhaltig bestückt werden kann, dass man irgendwie Teil des Lebens der Person ist.
Ja.
Und deshalb geht es sehr einfach. Aber ist natürlich irgendwie, hat keine Hand und keinen Fuß. Also weil über Social Media, vielleicht wenn wir uns dann riechen, denke ich, weiß ich nicht, schwierig.
Okay, und jetzt ist es so, dass Elsa wieder bei so einer Party-Sache ist.
Und wir sehen sie nochmal.
Und wir sehen sie nochmal. Und tauschen Nummern.
Ja.
Und fangen an zu schreiben, würde ich sagen. Und da, es ist bei dem zweiten Treffen aber auch so gewesen, dass da gewisse Blicke und Berührungen und auch die anfängliche Umarmung, wo ich dann vielleicht auch gesagt habe, hi, ich bin Lisa vom letzten Mal, vielleicht erinnerst du dich, ne, so.
Ja.
Und man merkt da aber, dass sie schon so nickt und sagt, na klar, ich weiß doch,
intuit,
wer ihr seid. So.
Intuit, da ist jemand intuit.
Mhm. Und es ist eine ganz kleine Wohnung und da haben sich so ein paar festgesessen in der Küche und da komme ich rein und Elsa ist da auch und will sich auch gerade einen Drink machen und es ist sehr eng. Es ist eine sehr enge Küche und da muss ich halt manchmal so von hinten, sage ich, wo ist denn hier der Löffel? Oh, sorry, ich muss mal kurz an deine Hüfte. Oh, tat das jetzt weh, soll ich mal lang streichen? So. Und da merkt man, naja, weil die Schublade gegen ihre Hüfte geknallt ist, weil ich war aufgeregt und habe nicht gesehen, dass sie davor steht. Und dann merke ich aber, da kribbelt es kurz, wenn sie mich da irgendwie berührt hat.
Ja.
Weil sie nimmt mich dann zum Beispiel an der Schulter und sagt, ich muss hier mal oben an die Gläser und dann sehe ich diese Silhouette an Frau und denke, wow. Und dann
und da wärst du jetzt schon verknallt oder muss da jetzt noch was kommen?
Nee, ich will nur sagen, wie es dann dazu kommt, dass wir in so einen Schreibflow kommen. Also wir haben dann Nummern getauscht, es war ein mega Abend und es sind schon Momente von einer körperlichen Nähe haben stattgefunden. Deswegen kam ich darauf, auf die Küchensituation.
Okay.
Weil das für mich schon wichtig ist, dass man mal kurz guckt, wie ist es? Wie ist es, nah zu sein?
Naja, das ist ganz klar. Ansonsten kann ich persönlich nicht verknallt sein. Also weil verknallt, also verguckt sein, hatten wir geklärt, kann auch rein platonischen Ursprungs sein.
Ja.
Verknallt sein, nein.
Nein.
Ich bin nicht in meine beste Freundin verknallt. Nie gewesen und das wird auch sich nicht einstellen.
Ich leider schon,
weil,
aber
ja, gut, ja. Aber also verknallt sein ist wirklich was, was auch in eine sexuelle Richtung geht, wo man sich eventuell irgendwas Partnerinnenschaftliches vorstellen könnte.
Es muss aber auch noch nicht zu einem Kuss gekommen sein.
Mhm, sehe ich anders.
Ja?
Mhm.
Also bei mir ist es so, ich schreibe dann mit Elsa weiter. Machen wir das hier eigentlich als Dreierkonstrukt oder dass wir dann einzeln mit ihr?
Das spielt keine Rolle.
Okay. Vielleicht haben wir auch einen Dreierchat und schreiben einzeln.
Vielleicht trifft auch das ein mit Elsa. Wer weiß das schon.
Und dann schreibe ich mit Elsa und könnte mich da richtig reinsteigern. Und das heißt, also Elsa sagt zu mir, du, ich bin jetzt surfen in Barcelona 3 Wochen. Wir sehen uns erst dann. Und ich sage, ja, okay, dann schreiben wir halt jetzt erstmal.
Und ich bin surfen in Barcelona, finde ich auch gut. Elsa hat ja ein aufregendes Leben. Klar finden wir die toll, ist ja kein Wunder.
Und ich sage, kein Problem. Und merke aber während des Schreibens, dass ich ganz doll verknallt bin. Und dann, deswegen finde ich es jetzt spannend, deinen Blickwinkel zu hören, weil für mich muss da gar kein Kuss stattgefunden haben.
Also, zu diesem Szenario, es müsste dann, bevor sie nach Barcelona reist, müsste dann schon noch mal ein drittes Treffen stattgefunden haben, wo man sich auch explizit sagt, wir wollen doch auf ein Date gehen oder wie? Oder wir wollen uns einfach mal treffen und uns näher kennenlernen.
Würdest du sowas Date dann nennen?
Schon. Warum sind Menschen da immer so vorsichtig und tasten sich so ran?
Ja.
Kann ich das Date nennen? Schon. Ja, warum denn nicht? Ein Date hat ja jetzt keine, da ist ja keine Verpflichtung hinterstehend.
Ja, ich
so.
Glaube, das ist aus der Gesellschaft
geprägt. Also ich würde dann einfach auf ein Date gehen mit Elsa oder wir gehen auf ein Date mit Elsa. Und ich finde schon, dass da sollte ein intensiver Körperkontakt herrschen.
Was heißt das?
Also da sollte schon
mach mal Beispiele, Szenarien.
Wir sind in der Bar.
Ja.
Und wenn man sich über den Tisch lehnt, weil man so lauthals lacht, dann spiegelt man die Person ja im Regelfall, also lehnt man sich auch nach vorne und dann sollten sich schon mal die Hände berühren.
Ja.
Da sollte schon mal irgendwie so ein, ich finde, da sollte so ein Handkontakt sein, der einerseits sehr zart ist und sagt, ich mag dich einfach als Person gern, aber es sollte auch so ein kleiner Nachdruck verliehen werden, der sagt, und ich will dich, auf eine andere Art. Das finde ich, muss da schon mal kurz stattfinden. Und ich finde, auch unterm Tisch könnte auch mal so eine Hand auf dem Oberschenkel wandern oder da könnten sich
so
mal
Beine,
Füße berühren.
Ja, ja.
Und ich finde auch, dass irgendwann an diesem Abend sollte es auch zu einem Kuss kommen. Weil ich muss ja einmal spüren, ob da ein Feuer entstehen kann. Ob da irgendwie.
Ja, ja, ja.
Also mir reicht es nicht aus, dass da dann nichts ist. Gerade wenn ich eh schon sehr körperlich von ihr geprägt bin, weil ich sie ja schon gesehen habe und auch schon vorher ein bisschen berührt habe, dann brauche ich da einfach irgendwie eine Absicherung für mich, um zu sagen, puh, da kann ich mir einiges vorstellen mit der Person. Dann ist mir aber eingefallen, es gibt auch noch ein anderes Szenario. Jetzt, wir nennen jetzt die Person mal anders, weil das ganz anderer Kontext ist und dieser Leitstrang wird ja beibehalten.
Ich möchte einen Namen.
Dann
Sophie.
Sophie, okay. Also ich würde jetzt sagen, Sophie ist aufgrund von der Arbeit in meinem oder in deinem Umfeld. Und man merkt schon beim ersten Kontakt mit Sophie, ja, finde ich irgendwie, die ist richtig süß.
Ja.
Die ist süß, die hat vielleicht eine tolle Lache, die ist angenehm von ihrer Art. Da ist man irgendwie auch so ein bisschen gecatcht von der Person. Aber man merkt, dass erstmals ist im Arbeitskontext, deswegen ist man sehr diskret, sehr zurückhaltend. Und man merkt, von Sophie ist da irgendwie nicht so viel. Aber manchmal kommen so kleine Mini-Hinweise.
Ja.
Und so ist es ja dann auf der Arbeit, dass man ja jeden Tag miteinander verbringt. Und während dieser Zeit merkt man, obwohl man sich das nicht erlauben wollte, hat man sich so ein bisschen verguckt.
Ja.
Und dann verbringt man mit Sophie auch vielleicht mal einen Nachmittag nach der Arbeit, weil man gemeinsam Eis essen geht, weil man ja dann mittlerweile so ein bisschen, man ist Freundinnen geworden, ne?
Ah, okay. Ja,
und
verstehe.
Dann merkt man, Ich habe mich vielleicht in eine gute Freundin verknallt, weil sie so angenehm von ihrer Art ist. Und dann kann es aber auch sein, dass ich verknallt bin, obwohl gar kein Körperkontakt herrscht mit der Person.
Ja. Jetzt weiß
aber
ich, worauf
aufgrund
du
dessen, dass man so lange intensiv miteinander gesprochen hat und sich jeden Tag sieht und da eine gewisse Regelmäßigkeit ist und auch eine Vertrauensbasis, weil man sich über viele Dinge austauscht, finde ich, kann auch eine Verknalltheit entstehen.
Ja.
Aber dann muss halt sehr viel Zeit vergangen sein oder relativ viel Zeit, in der man sich intensiv ausgetauscht hat und dann also einfach nur verbal oder mit einer Umarmung, aber jetzt nicht irgendwie, gar nicht sexuell.
Ja, also Elsa war dann in Barcelona, wir haben sehr viel geschrieben und dann kommt sie wieder und wir müssen uns sofort sehen. Und wir machen vielleicht ein bisschen was, also wir machen was zu Hause mal. Also ganz ruhig mal zu Hause sein. Und tatsächlich switcht das ein bisschen, dass, ach so, ich war ja noch gar nicht, ja, da muss dann auf jeden Fall Körperkontakt. Da muss, am liebsten hätte ich dann schon, dass man sich vielleicht bei der Begrüßung mal küsst.
Ja.
Was schon sehr viel ist. Sie wird ein bisschen überfordert sein, aber.
Findest du? Du bist da schon verknallt dann jetzt so richtig?
Ja.
Okay.
Schon. Und es fühlt sich halt alles sehr aufregend an und man ist halt noch so ein bisschen unsicher, weil man halt noch nicht so weiß, wie sind Berührungen, auch alltägliche Berührungen. Ja. Das fühlt sich ja am Anfang sehr aufregend, aber auch noch sehr ungewohnt an, weil Elsa zum Beispiel das gerne mag, die Hand so zu halten und da muss man sich dann zum Beispiel erstmal drauf einlassen.
Ja.
Naja, und Elsa und ich haben einen tollen Kochabend oder wir haben zu dritt einen tollen Kochabend. Und da finden auch, also das sollte jetzt auch so sein, dass man darüber nicht nachdenkt, sondern einfach mal macht.
Man macht einfach mal. Mhm.
Ja, also ob jetzt Hand oder Küsse oder sonst was. Und dann, finde ich, sollte es auf jeden Fall eine kleine Sexy Time auf jeden Fall geben. Bevor
eine kleine?
Nein. Also,
werd doch ruhig explizit, Lisa.
Nee, dann, finde ich, sollte man miteinander schlafen, bevor man überhaupt in Sphären von Verliebtheit denkt.
Ja.
Aber ansonsten fällt das für mich alles unter dem Parameter verknallt.
Bis
Und
dahin?
Das kann auch ein paar Treffen noch so gehen.
Mhm. Also ich finde durchaus, es gibt ja auch so ein richtiges, ich habe mich in dich verliebt. Und dann gibt es so ein, ich verspüre eine Verliebtheit oder ich bin so ein bisschen verliebt. Das ist, finde ich, auch nochmal eine gewisse Differenzierung.
Ja.
Bei mir war es aber jetzt wie folgt, also in dieser Bar hat ja Folgendes stattgefunden und danach merkt man, okay, das matcht schon, das matcht schon ziemlich
vor
gut. Das
Barcelona.
Ja. Genau. Und dann ist sie jetzt, wiedergekommen und man hat sich halt viele Gedanken gemacht in
und
der Zwischenzeit.
Und hat ihr viel geschrieben?
Man hat sehr viel geschrieben. Man hat sich, zwischendrin hatte man eine sexy Time natürlich, weil man hatte ja gewisse Berührungen und Küsse und man kam sich schon nah.
Ja.
Oder auch vielleicht schon sehr nah. Ich finde auch, verknallt ist eine Situation, da kann man auch miteinander Sex haben.
Ja.
Vielleicht gab es das auch schon. Da will ich mich nicht festlegen. Mhm. Kann, muss aber nicht.
Mhm.
Aber es gab jedenfalls auch beim Schreiben gab es intensiven Austausch.
Ja.
Kommunikativ, über gewisse Handlungen, Praktiken, die
Sexting.
Man... Sexting. Genau. Also man kann es auch einfach Sexting nennen, das ist die Kurzform dessen. Aber da wurde sich auch emotional ausgetauscht und da wurde auch vielleicht mal telefoniert. Da wurde irgendwie auch mal über tiefe Gefühle gesprochen und da hat sich eine gewisse Vertrauensbasis aufgebaut. Und jetzt ist man so gespannt, ob man diese Vertrauensbasis, die man übers Schreiben kreiert hat, kann man die auch in die Realität umsetzen?
Ja.
Und ist es, wenn sie nach 3 Wochen wiederkommt, ist alles so wie an dem Tag, als sie Tschüss gesagt hat oder auf Wiedersehen gesagt hat? Und wenn ich dann da merke, boah, also erstmal habe ich mich einen Keks gefreut, die Person wieder in die Arme zu schließen und ich bin so richtig erleichtert und hellauf. Und dann folgen aufgrund dieser tollen Gefühle folgen 3, 4, 5 Treffen, in denen man sich sehr nahe ist. Und man macht tolle Dinge, man geht auf Dates, so ein bisschen wie auch einfach eine Kennenlernphase.
Ja.
Eine ganz normale Kennenlernphase. Dann würde ich irgendwann sagen, so jetzt bin ich verliebt.
Mhm.
Da bin ich verliebt, weil...
Wie fühlt sich das dann für dich an? Also ist das denn dann da durch die Gewohnheit, dass man das, also dass man öfter mit der Person was gemacht hat und die jetzt kennengelernt hat, dass das für dich dann eine Verliebtheit in dir verspüren lässt? Weil es muss ja ein Wechsel stattfinden.
Ja, also es gibt dann einen Wechsel aufgrund dessen, dass da einfach eine andere Vertrauensbasis vorherrscht, dass da auch eine neue Verbundenheit entstanden ist, dass man auch einfach so zwanglos weiß, man kann Dinge aussprechen und die andere Person hört gerne zu. Mhm. Dass man einfach nicht so unsicher ist, dass man einfach Dinge tut, weil sie sich gut anfühlen und man weiß, dass es auf der Gegenseite auch so ist, also auf Gegenseitigkeit beruht. Und da brauche ich aber auch ein starkes Gefühl von der anderen Person zurück.
Ja.
Die darf nicht irgendwie so mit verdeckten Karten spielen. Da muss ich ganz klar wissen, da war auch schon eine Verknalltheit. Ich bin sehr gerne bei dir. Ich fahre gerne bei dir. Und dann finde ich, dann ist halt so eine relativ lange Phase von Verliebtheit.
Ja.
Die kann durchaus, ich würde jetzt mal sagen, Pi mal Daumen geht die vielleicht so 3 bis 4 Monate.
Mhm.
Und wenn ich dann sage, boah, also das ist Material für eine richtig gute Beziehung, da habe ich irgendwie richtig Bock drauf, dann würde ich erst sagen, ich habe mich verliebt in dich. Dann wäre der Zeitpunkt, wo ich sage, ich habe mich verliebt in dich und ich möchte mit dir eine Beziehung eingehen, weil ohne das Gefühl, dass das eine tolle Beziehung werden könnte, ohne das Gefühl, dass ich so richtig Hals über Kopf verliebt bin, so richtig krass intensiv, kann ich keine Beziehung eingehen. Und das ist einfach, also das fühle ich einfach dann nicht.
Mhm.
Also wenn ich verliebt bin, will ich eine Beziehung mit der Person führen. Das ist eigentlich schon mein Anspruch und mein Ding. Deswegen ist es für mich irgendwie so einhergehen miteinander.
Dann sagst du das erst so spät.
Ich glaube, ich würde vorher halt sagen, dass da eine gewisse Verliebtheit ist oder eine extremere Form von Verknalltheit, aber ich könnte nicht sagen, also die Worte sind, also da differenziere ich tatsächlich, die Worte, ich habe mich in dich verliebt, sind für mich sehr wichtig und sehr prägend und das ist ein besonderes, na, was Besonderes ist zu hören von mir.
Mhm.
Das habe ich, oh, weiß ich gar nicht, ich glaube 3-mal gesagt erst in meinem Leben.
Krass.
Und eine Person davon bist du, Überraschung. Ja. Und das ist für mich tatsächlich nicht so inflationär und leichtfertig zu benutzen.
Mhm. Ja, interessant. Also ich wollte da dich jetzt auch nicht irgendwie angreifen oder so. Ich wollte es nur verstehen, weil dieses so, ich bin verliebt, das rutscht natürlich irgendwie Menschen sehr schnell raus. Also die können das natürlich auch so fühlen, aber ich glaube, in unserer Gesellschaft ist es schon geprägt, dass man das eigentlich sehr leichtfertig verwendet.
Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich bin da auch eher so ein altmodischer Mensch.
Ja.
Ich wäre auch eher so ein Typ, können wir mal ein Gespräch führen? Und dann würde ich das so in so einer quasi in so einer Gesprächszeremonie würde ich das dann offenbaren. Dann würde ich sagen, ich wollte gerne mit dir reden, weil ich habe mir jetzt darüber Gedanken gemacht, wie das mit uns so läuft.
Oh Mann, Emily.
Und ich würde meine Gefühle beschreiben, also wie ich mich fühle, wenn ich die Person sehe und wenn die Person mich küsst und wenn die Person mich umarmt und all die Dinge, die wir so gemeinsam erlebt haben. Und dann würde ich sagen, und aufgrund dessen würde ich eigentlich gerne, wollte ich dir sagen, dass ich mich in dich verliebt habe und dass ich mir da mehr und was Größeres vorstellen könnte. Das wäre so mein Ding. Ich wäre auch keine Person, der irgendwie versehentlich rausrutscht, ich liebe dich. Das gäbe es bei mir nicht. Nee. Das ist für mich ein, ich spüre das, ich muss das erstmal irgendwie für mich annehmen und realisieren, dass ich einen neuen Menschen liebe. Das ist ja immer was Intensives und was Krasses. Das überkommt mich nicht einfach so, sondern da denke ich, ach du Scheiße, hier ist ein Gefühl, das fühlt sich stärker an als verliebt sein. Jetzt geht's wohl ins Eingemachte. Und dann würde ich auch da wieder anfangen, ein Gespräch zu führen, zu sagen, also ich würde mich da immer aktiv für entscheiden, das so mitzuteilen. Das würde mir nicht nach dem Sex rausrutschen, weil ich mal kurz voller Ekstase war oder bin.
Ja, krass. Also du bist da sehr bedacht. Ich bin, glaube ich, eher Kandidat. Also eine Mischung aus, ich lasse mich einfach dem gerade in dem Gefühl fallen und äußere das dann auch, aber auch gleichermaßen, dass ich darüber nachdenke.
Mhm.
Weil dadurch, dass ich, glaube ich, so ein Mensch bin, der halt gerne irgendwie alle Emotionen mitnimmt, kann halt auch so ein verguckt sein, würde ich das dann alles äußern, was ich in dem Moment da fühle.
Wäre es auch ein Verliebtsein dann auch wahrscheinlich,
verliebt,
ne?
So, ne?
Aber sag mal, differenzierst du zwischen ich habe mich in dich verliebt, Punkt, und also ich verspüre ein Verliebtsein. Würdest du da differenzieren zwischen?
Also ich habe mich in dich verliebt, bin ich sowieso nicht so ein Fan.
Echt nicht?
Nee, ich bin eher Fan von, ich bin in dich verliebt.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Mhm. Es hat für mich tatsächlich...
Weil dieses, ich habe, ja okay, hast du, Punkt. Und was fühlst du jetzt gerade? Und deswegen finde ich das immer schöner, wenn ich mit Personen schreibe, ich bin in dich verliebt.
Ich finde, das hat irgendwie, ist für mich anders konnotiert.
Wie denn?
Hat eine andere Aussagekraft. Ich habe mich in dich verliebt. Ich habe mich in dich verliebt. Also es ist irgendwie impliziert für mich, dass das schon also zurückliegt, dass es passiert ist und dass ich es immer noch spüre und dass der Zustand jetzt vielleicht so ein bisschen noch mehr geworden ist. Und also wie, ich glaube, das Setting macht es für mich, wie ich das dann äußere. Das ist
hä,
so ein,
und was ist dann, ich bin verliebt in dich?
Das sage ich, glaube ich, nicht so. Oder das wäre eher so ein Alltagsding.
Ja.
Ich bin in deine Brüste verliebt. Keine Ahnung, wie oft sagt man, dass man in irgendwas so ein bisschen verliebt ist. Ja. Deswegen differenziere ich dazwischen ich bin und ich habe. Ich ja. habe klingt halt auch so, ich habe mich aktiv dazu entschieden, das fühlen zu wollen irgendwie.
Ja,
und nicht,
ja.
es kam einfach so über mich, weil ich meinen Emotionen freien Lauf gelassen habe, sondern ich will mich auch in dich verlieben. Ich will, dass da so, so viel mehr steckt und ich alles und ich all das sehen kann.
Ja.
Da habe ich gerade ein bisschen geleilt. Ich bin ein bisschen betrunken vor
Emmy,
Liebe.
Wir nehmen auch schon über eine Stunde auf.
Echt?
Ja.
Aber das Thema ist auch so gut zum Quasseln.
Ja, das stimmt. Also ich bin da, glaube ich, eher Fraktion, ich gehe dem nach. Und natürlich mache ich mir da Gedanken. Und ich finde auch, dass es ein Unterschied ist, zu sagen, ich habe mich in dich verliebt oder ich bin verliebt in dich oder ich verspüre eine Verliebtheit. Mhm. Was ich aber durchaus nicht, also sollte das jemand zu mir sagen, ich verspüre eine Art von Verliebtheit oder ich verspüre eine Verliebtheit zu dir, mildert das jetzt irgendwie nichts ab, nur
ja.
weil ich das vielleicht anders sehe, als ich habe mich in dich verliebt, weil es irgendwie stärker klingt oder entschlossener klingt oder so.
Ich glaube,
aber das mildert für mich nicht die Bedeutung.
Gar nicht, und das muss, glaube ich, auch jeder für sich selber entscheiden, womit er sich wohlfühlt. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, das nicht einfach so stehen zu lassen, sondern man sollte da schon drüber sprechen. Also welche Gefühle gehören für die Person? In dem Falle würde ich auch gerne wissen wollen, wenn Elsa sagt, ich habe mich in dich verliebt, Emmy, oder ich bin in dich verliebt, würde ich natürlich gerne wissen wollen, welche Gefühle impliziert das
ja.
oder bringt das mit? Weil jede Person kann das ja anders definieren. Es wird Menschen geben, die nach anderthalb Monaten sagen, ich liebe dich, weil ich liebe dich für sie auch zu, ich bin verliebt in dich gehört.
Ja.
Und Liebe zwar erst später einsetzt, aber sie trotzdem schon den, also die Begrifflichkeit, ich liebe dich, gebrauchen.
Ja, ja, ja.
Also es gibt ja ganz viele Menschen, die das irgendwie auch nicht so eng sehen und sagen, ich liebe dich ist für mich gar nicht so tragend. Ich liebe ganz viele Menschen, deswegen kann ich es einfach immer so inflationär beiläufig verwenden. Dann gibt es Menschen, die sagen, ich habe in meinem ganzen Leben einmal ich liebe dich gesagt, ansonsten sage ich immer nur irgendwie was drumherum, sondern lieb dich oder so, weil das für die irgendwie so schwer ist, über die Lippen zu bringen.
Was ja auch voll fein
total.
Ist.
Total.
Ne?
Ich habe mich, ich glaube auch, als ich in meiner allerersten Beziehung dann irgendwann mich dazu entschieden habe, dass ich die Person wohl liebe und das für mich so realisiert habe, habe ich es der Person ja auch mitgeteilt in so einer Art Zeremonie, wie ich es ja gerade beschrieben habe. Und es war krass, aber danach war es nicht einfach, das für mich zu sagen.
Ja. Aber da kommen wir ja zu einem guten Punkt, um jetzt mal ein bisschen weiterzukommen. Oder wir vertagen das auf eine andere Folge mit
ja, ich würde sagen,
ich liebe
das reicht
dich und so.
Jetzt.
Weil, dann lass uns das anteasern, weil Emmy und ich wollten eigentlich auch noch darüber sprechen mit, wie verwenden wir ich liebe dich? Was für Abwandlungen nutzen wir da? Wie war das erste Mal, dass du ich liebe dich zu mir gesagt hast und zurück? Und wie war
und
das danach?
Worauf ich noch gerne eingehen wollen würde in dieser Folge, also in der nächsten, wo wir darüber reden. Unterschiede in Polybeziehungen, gibt es diese? Und machen die irgendwie einen Ausschlag oder geben die einen Ausschlag?
Ja, voll. Und eine Frage jetzt noch zum Abschluss. Warum könnte es sinnvoll sein, sich darüber zu unterhalten? Also ich glaube, wir beide haben ja schon die Auffassung, man sollte das dann Elsa sagen.
Total.
Und eigentlich würde ich jetzt für dich mitsprechen. Du kannst natürlich, du hast eine eigene Stimme, du kannst gerne selber reden, aber ich würde auch behaupten, dass wir auch gerne von Elsa was hören wollen würden. Wenn sie verliebt ist, dass sie uns das zum Beispiel sagt.
Ja, oder auch einfach ihren Stand der Gefühle, damit man weiß, dass man sich da nicht verrennt. Also, dass man da ungefähr auf Augenhöhe ist. Das muss gar nicht von der Begrifflichkeit sein. Das muss nicht so sein, dass sie sich genauso fühlt wie wir.
Mhm.
Oder du oder ich. Wie auch immer die Konstellation da sein mag. Aber ich finde schon, dass Gefühle kommuniziert gehören, einfach um eine Sicherheit zu geben und um so einen gewissen Rahmen zu schaffen und weil es von Vorteil sein kann, Emotionen zu äußern. Das ist ja immer von Vorteil.
Hattest du mal in deinem Leben Personen, die dir gesagt haben, dass sie verliebt in dich sind oder auch ich liebe dich gesagt haben und dass dich das überfordert hat?
Ja.
Oh, das kam aber raus wie eine Pistole.
Absolut, ja. Und es gab tatsächlich auch die Fälle, in denen ich gemerkt habe, dass ich ganz und gar nicht so empfinde. Mhm. Und dass ich diesen Menschen aufgrund dessen jetzt das Herz brechen muss. Mhm. Also weil als ich merkte, dass sie quasi schon so tief drinstecken oder so intuit sind und ich das nicht erwidern kann, war mir klar, dass ich auf das Level gar nicht kommen werde. Also ich meine, angenommen, jemand ist jetzt so richtig verliebt und ist schon kurz davor zu sagen, ich liebe dich und du hast dich gerade mal verguckt.
Ja, ja.
Also ob du das irgendwie rausholen kannst dann, und da aufholen kannst.
Dann ist ja schon die These auch, am besten wäre, dass für einen Werdegang einer Art der Beziehung, dass man gleich auf eigentlich die ähnlichen Phasen hat.
Am besten wär's das, ja, weil du halt dauerhaft auf Augenhöhe bist. Und weil die Gefahr der Verletzung dann, glaube ich, am geringsten ist. Mhm. Und dann verstehst du dich, glaube ich, auch wahnsinnig gut.
Glaube ich auch.
Weil du dich ja an der genau gleichen Phase befindest und man sich darüber gut austauschen kann.
Voll. So, Emmy, dann würde ich sagen, wir schließen diese Folge.
Ja.
Und mit einem riesen Teaser beenden wir diese Folge. Und wir kommen jetzt zum All in All.
Und darf ich ganz kurz?
Ja.
Also ich habe ein Zitat rausgesucht und zwar ist es von Winnie der Pooh-Bär. Ich glaube, das kennen alle.
Ja.
Und damit von A.A. Milne. Ich glaube, die hat das geschrieben, das Buch. Mhm. Oder zumindest dieses Zitat. Und da... Na, wie soll ich sagen? Also Ferkel
mein
fragt...
Mein Gott!
Ferkel, kennst du das?
Ja,
Ferkel?
Ja, klar.
Ferkel fragt, wie buchstabiert man Liebe, Puh? Puh daraufhin, man buchstabiert sie nicht, man fühlt sie.
No.
Und ich fand das super süß und ich glaube, das passt gut daran, dass ich gesagt habe, ich glaube, wir Menschen versuchen irgendwie unser halbes Leben lang Worte zu finden für die Liebe, die wir empfinden. Aber wir sollten es am besten nicht versuchen, sondern einfach fühlen und uns darauf einlassen.
Ja, und ich gebe raus, ich habe mir nichts aufgeschrieben, aber ich denke, diese drei Worte sagen alles. Liebe ist alles. Was denn? Dachtest du kurz, ich sage, ich liebe dich?
Nein, ich dachte kurz, dann kannst du auch einfach den Song von Rosenstolz auf die Playlist packen.
Ja. Okay, dann kommen wir zu deiner Kategorie.
Jetzt, liebste Drahtis, kommen wir zur aller letzten und besten Kategorie und zwar zum Song der Woche.
Ja, wir haben eine Playlist, Drahtis.
Die hast was ist denn heute los? Die heißt Drahtseil. Takt.
Ich schneide hier gar nichts in der Folge.
Der Takt im Drahtseilakt. Danke, Lisa.
Ja.
Ich mach's ganz kurz. Ich packe hier einen Song drauf, der nicht schön ist, der nicht romantisch ist, der nichts mit Liebe zu tun hat.
Nicht schön?
Nee, ich packe einen Song drauf von KIZ und Massimo. Böses Mädchen, weil heute ist ja internationaler feministischer Kampftag.
Ja.
Und deswegen brauche ich so einen Empowerment-Song. Und on top gehen wir...
Heute
ich
Abend.
Würde sagen, in 2-3 Stunden sind wir bei einem KIZ-Konzert und deshalb muss es darauf. Ich hoffe, du hast einen Liebessong.
Ja, sie ist und bleibt für mich eines der spannendsten Newcomerinnen der letzten...
Nina Chuba.
Ja.
Bing, bing, bing. Ich möchte auch, dass wir den Song von Rosenstolz...
Ja, den packen wir auch drauf.
Zusätzlich.
Ich glaube, ich will heute nicht mehr gehen mit Provinz zusammen. Mhm.
Nee, ich will auch nicht mehr gehen, also nicht mehr weg von dir.
Ja. Okay, Drahtis, und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Tschüss.
Bye, bye. Ich glaube, wir haben es.